Kinder, wie die Zeit vergeht. Kennt ihr den Spruch? Sehr beliebt. Bei meiner Mutter war das jedenfalls so. Ach, vorbei, vorbei, die Zeit. Und Kinder, wie die Zeit vergeht. Ich habe gerade so gedacht, ich fordere euch mal heraus. Wo wart ihr vor 16 Jahren? Manche waren noch gar nicht geboren. Wie war es da? Wo wart ihr vor 16 Jahren? Ich habe so gedacht, vor 16 Jahren, wenn ich bei meinen Kindern anfange, die Anna war vor 16 Jahren noch nicht im Kindergarten, 3 Jahre. Jetzt ist sie 1,83 Meter irgendwie so. Kinder, wie die Zeit vergeht. Vor 16 Jahren. Ich kann auch nicht mal sagen, vor 16 Jahren war mein Haupthaar noch dicht. Da sah ich auch schon so aus. Nur noch nicht so weiß. Aber vor 16 Jahren, wo war ich da? Wo habt ihr vor 16 Jahren Weihnachten gefeiert? Was habt ihr vor 16 Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen? Manche haben es einfach. Die können sagen, ich gehe mal gucken, das Collier, das Collier, ja, aber wenn man da nicht zu der Familie gehört. Vor 16 Jahren. Wir können das weitertreiben. Wo warst du vor 20 Jahren, vor 25 Jahren? Jeder von uns auf ganz natürliche Art und Weise wächst und reift. Welches Thema hat dich vor 16 Jahren beschäftigt? Wir bleiben mal einfach bei dieser fiktiven Zahl. Das hat jetzt keine theologische Bedeutung. Das ist einfach nur so. Ich habe gedacht, irgendeine Zahl muss jetzt her. Mit welchen Themen bin ich geistlich durch die Jahre und Jahrzehnte gegangen? Gehe ich überhaupt mit Themen? Okay, das war jetzt eine ganz gemeine Frage. Aber was hat mich geprägt in der Zeit? Vor 16 Jahren. Ich habe die Tage so in den vielen Berichten und Zeitungsberichten und Kommentaren und Äußerungen unserer profund denkenden Politiker gehört, dass irgendjemand gesagt hat, Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Da habe ich gedacht, aus welcher Kiste haben Sie den eigentlich rausgeholt? Ganz ehrlich, vor 16 Jahren. Vor 16 Jahren oder vor 20, ich kann euch was sagen, vor über 20 Jahren, wenn man da eine Beerdigung machte, konnten alle Teilnehmer der Beerdigung das Vaterunser. Wenn ich heute eine Beerdigung mache, gucke ich, wer mitspricht. Vor über 20 Jahren konnte jeder Soldat das Vaterunser. Wenn ich heute bei einer Beerdigung bin mit Soldatenbeteiligung, kann ich sagen, die Abteilung, die dort steht, kommt aus dem Osten. Die können kein Vaterunser. Ich möchte, dass mein Land so bleibt, wie es ist. So ein Quatsch. Wir haben uns die ganzen Jahre verändert. Ich habe die letzte Woche, immer wenn ich frei hatte, im Computer einen Radiosender eingeschaltet. Der war so vor 16 Jahren so. Ne? Da gab es nämlich ein Jubiläum. Vor 25 Jahren wurde in Baden-Württemberg zum ersten Mal die sogenannte SWR1-Hitparade gesendet. 5 Tage Nonstop-Hitparade. 1000 Titel rund um die Uhr. Es sind 5 Tage Radio ohne Wiederholung von einem Song. Kennt ihr gar nicht, ne? Ihr kennt nur die Heavy Rotation, immer dieselben. Aber 5 Tage, und dann muss man sich vorstellen, da gibt es Musikstücke, die sind 7, das hört hin, die sind 7, 11, 12, 23 Minuten lang von Pink Floyd. Ein Stück. Unglaublich, oder? Wir verändern uns. Wir wachsen. Es bleibt nicht, wie es ist. In meiner Kindheit wurden die elektronischen Orgeln erfunden. Da haben die fast ein LKW gebraucht, nur um diesen Mock-Synthesizer auf die Bühne zu montieren. Die haben 3 Tage Aufbau gehabt. Unglaublich. Wir verändern uns. Ja, wir wachsen. Wir werden älter, das ist keine Gnade, das gehört zum biologischen Rhythmus. Aber werden wir auch reifer? Letzte Woche, so als Leitung, haben wir gesagt, haben wir gehört fürs kommende Jahr, da will ich so ein bisschen vorbauen, wir wollen im Glauben wachsen. Wachsen. Es gibt ein Wachstum, das geht sozusagen von alleine. Da werden wir größer, da werden wir breiter, da werden wir älter, das Haupthaar wird lichter, manches wird grauer. Das gelingt uns. Das ist so. Wir wachsen. Alles wächst und alles verändert sich. Reifen, was ist eigentlich Reifen? Reifen bedeutet doch, so habe ich das jetzt mal verstanden, dass man aufgrund, wenn ich mal so eine Frucht angucke, einen Baum angucke, aufgrund sozusagen seiner Genetik, die in dem Baum liegt, wird es ein Apfelbaum oder ein Birnbaum, ja? Oder ein Walnussbaum. Und normalerweise ist es dann so, also wenn ich das so richtig weiß, bin jetzt kein Botaniker, aber eigentlich ist es so, dass auf dem Walnussbaum auch Walnüsse wachsen. Auf dem Kirschbaum Kirschen. Nun gibt es noch die Spezialvariante, dass man das veredelt, dass man da was anderes, so dann hat man einen drauf pfropft, dann hat man an einem Baum vielleicht zwei Sorten Kirschen oder so. Aber eigentlich ist es so, dass das, was sozusagen die Grundlage war von der grundlegenden Saat, das entwickelt sich, bildet sich aus, reift zu Früchten. Und wir denken immer, dann ist das Ziel erreicht. Aber eigentlich geht es beim Reifen darum, dass mit der reifen Frucht ein neuer Baum entsteht. Also ein neues Leben gezeugt wird. Reifen, als Mensch reifen. Das heißt, durch Sommer und Winter, Frost und Hitze sozusagen nicht nur älter zu werden, zu wachsen, sondern auch Frucht auszuprägen. Dass man etwas sehen kann. Ja, was jetzt? Etwas sehen kann, wie man sich verändert hat. Es gibt so eine kleine Sequenz von Bert Brecht, der hat ja so einige Sequenzen geschrieben, ich glaube über den Herrn K. Herr K. traf einen Bekannten und der Bekannte sagte, ach, Sie haben sich ja gar nicht verändert. Und dann steht unten drunter, der nächste Satz heißt, und Herr K. erbleichte. Habe ich mich verändert? Bin ich milder geworden? Das sagt man ja so, altersmilde. Bin ich reifer geworden? Wachsen und reifen. Wie geht es? Wie geschieht es? Ich möchte uns heute mitnehmen in den Petrusbrief. Petrus schreibt an eine Situation, an Menschen, an Christen, die keine Gemeinde vor Ort haben. Das ist das, was wir heute wissen. Das sind also kleine Gruppen oder Grüppchen, noch nicht mal Gruppe, vielleicht immer mal so versprengte Häuser, Hausgemeinschaften, vielleicht auch ganz vereinzelte Leute in irgendwelchen Ortschaften, keine klassische Gemeindestruktur. Und wenn man diesen Menschen schreibt und wenn Menschen so leben, wenn sie nicht Anteil haben an ständiger Versorgung mit neuen Gedanken, dann ist es wichtig, wenn man ihnen schreibt und wenn man mit ihnen über den Glauben redet, das Wenige, oder das Gute, was bekannt ist, hervorzuholen, zu betonen, noch einmal zu entfalten und zu entwickeln. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, nehme ich uns mal mit ab Vers 13. Der Text heißt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Als Kinder des Gehorsams, richtet euch nicht nach den Lüsten, die euch früher zur Zeit eurer Unwissenheit beherrschten, sondern wie jener heilig ist, der euch berufen hat, so sollt auch ihr heilig werden in jeglichem Wandel. Es steht da geschrieben, heilig sollt ihr sein, weil ich heilig bin. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden nach seinem Wandel richtet, so wandelt während der Zeit eurer Pilgerschaft in Furcht. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Gold oder Silber losgekauft worden seid von eurem verkehrten, von den Ahnen überkommenen Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi wie von einem Lamm ohne Fehl und Makel. Ausersehen war es vor Grundlegung der Welt, offenbart worden ist es am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch den Glauben, die ihr durch ihn zum Glauben gelangt seid, an den Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung sich auf Gott richten. Und da ihr nun eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungetrübter, ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebet einander beharrlich aus reinem Herzen. Ihr seid doch wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, nämlich durch das Wort des lebendigen und bleibenden Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das aber ist das Wort, das euch verkündet wurde. Versuchen wir uns den Text mit den eingangs gelegten Spuren zu nähern. Was war die Grundlage oder was ist die Grundlage für das Leben der Menschen, an die Petrus hier schreibt? Birne, Baum, Walnuss, worum geht es? Was ist für sie in ihrem Leben entscheidend? Wenn man Menschen in der Einsamkeit schreibt, die alleine sind, ist es wichtig, dass man sie an das erinnert, was essentiell ist, was wichtig ist, was bleibt, worum es geht, was wirklich zählt. Und das, was Petrus ihnen hier schreibt, ich greife es mal so in dieser Reihenfolge raus, ist grundlegend von Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit kostbarem Blut des Lammes. Erste Beobachtung. Ihr wisst ja. Dieser Text spricht einige Male die Hörer, die Leser an, bei dem, was sie wissen. Und dann nehme ich uns gleich mit, auch in die Fragestellung unseres geistlichen Wachsens und Reifens. Was wissen wir? Nicht, was haben wir alle schon mal gehört? Das ist ja so, wir haben ja schon so viel gehört. Wenn ihr mal bedenkt, 16 Jahre, angenommen, jeder kommt in 16 Jahren 40 Mal im Jahr zum Gottesdienst. Habt ihr mal euch überlegt, wie viele Predigten ihr gehört habt? 40 pro Jahr mal 10 Jahre sind 400. 6 mal 40 sind 240, also 640 Predigten in 16 Jahren. Nicht schlecht. Und jetzt frage ich euch ganz gemein, was ist euch hängen geblieben? Wir wiederholen. Predigt 349. Platz 349. Wer weiß noch? Wir haben so viel gehört. Wir haben kein numerisches Gedächtnis, aber wir haben so viel gehört. Und vielleicht entdecken wir, dass wir sagen, was ist geblieben? Was gibt es, was bleibt? Was hat mich in diesen Jahren eigentlich geprägt? Was weiß ich? Wo bin ich mit dem, was ich gehört habe, unterwegs gewesen? Was hat sich in mir entwickelt und entfaltet? Petrus macht den Leuten zunächst einmal deutlich, was die Grundlage ihres Glaubens ist. Er sagt ihnen noch einmal, der Anfang eures Lebens als Christen hat etwas mit dem Preis zu tun, den es Jesus Christus gekostet hat, euch zu erlösen. Am Anfang steht etwas, was ein anderer für euch getan hat. Nämlich Gott hat euch erlöst durch Jesus wie durch ein Lamm. Nun ist das für uns so mit dem Lamm. Jetzt wird's gerade wieder so ein bisschen verträglicher oder wie soll ich sagen, es wird's wieder bekannter unter uns, auch vielleicht durch die Auseinandersetzung mit Menschen aus dem Islam, weil sie ja auch dort Feste feiern, wo eben geschlachtet wird und wo dann sozusagen mit dem geschlachteten Lamm Sündenvergebung sozusagen einhergeht und man das Fleisch nachher an Bedürftige verteilt. Also es gibt dort so eine Tradition, wir sagen, aha, so macht man das. Und Staunen ist ein bisschen fremd, aber was ist eigentlich mit dem Lamm? Ich möchte einen Bezug nehmen, der sich hier nahelegt, nämlich als das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war und begehrte, vom Pharao losgelassen zu werden, um in das Land der Väter zu ziehen, hat der Pharao so ein politisches Spiel gespielt zwischen ja, nein, nein. Ja, zwei Schritte vor, drei Schritte zurück. Erst ja, dann nein. Sodass in diesen Auseinandersetzungen mit dem Pharao Mose immer wieder hinging und ihm auch von Gott deutlich machte, Gott kann das Spiel mitspielen. Auf jede Verweigerung von dir wird Gott ein Wunder tun, das dich eine andere Einsicht lehren wird. Und am Ende war es so, dass sozusagen das Volk Israel gewarnt wurde und gesagt wurde, heute Nacht werde ich durch Ägypten sozusagen den Todesengel schicken. Und die männliche Erstgeburt wird umgebracht von allen, wo an den Türen kein Blut des Lammes klebt. Sie waren also aufgefordert, Blut an die Pfosten der Türen zu streichen, als Erkennungszeichen, hier ist Lösung, Erlösung, Loskauf von dem Tod passiert. In diesen Raum, in dieses Haus wird der Engel des Todes nicht gehen, um seine Ernte einzufahren. Christus ist gekommen, hat sein Blut vergossen und hat es jetzt sozusagen all denen, wenn wir so wollen, an die Stirn oder an die Pfosten des Lebens gestrichen. Tja, wem? All denen, die glauben, dass Jesus Christus das für uns tat, stellvertretend für uns diesen Preis am Kreuz bezahlte, um uns freizukaufen aus der Todesverworfenheit unseres alten Lebensstils. Petrus schreibt den Menschen in der Diaspora, in der Zerstreuung, er schreibt ihnen sozusagen immer wieder neu, dass sie richtet euch nicht nach euren alten Lüsten, die euch früher zur Zeit eurer Unwissenheit beherrschten. Und unten schreibt er noch einmal, so wandelt während der Zeit eurer Pilgerschaft in Furcht und nicht mehr nach dem Wandel früherer Zeiten. Es geht also darum, dass wir in einer anderen Haltung leben. Zunächst einmal, die Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz, der uns freikauft aus der Todesverworfenheit. Wer nicht das Blut Christi an sich trägt, oder wie die Offenbarung sagt, wir haben vorhin sozusagen einen Text aus der Offenbarung gehört, die Märtyrer haben ihr Leben und ihre weißen Gewänder gewaschen in dem Blut des Lammes. Ein widersprüchliches Bild eigentlich. Aber diese weißen Gewänder sind deshalb fleckenlos, rein. Also in liturgischer Hinsicht würde man sagen, sie sind geheiligt, sie sind rein, sie sind weiß, sie sind strahlend, akzeptabel und annehmbar in den Augen Gottes, makellos. Warum? Weil das Blut Jesu Christi an den Menschen sozusagen ist, weil Christus sie mit seinem Blut erlöst hat, weil sie ihr Leben im Blut des Lammes gereinigt haben. Alle Schuld, alles das, was mich von Gott trennt, ist weggewaschen, gereinigt davon. Petrus ermahnt seine Leute in der Diaspora und sagt, denkt daran, das ist der Preis. Es hat Christus sein Leben gekostet. Gott hat seinen Sohn gegeben wie ein Lamm für euch, dass ihr erlöst seid, dass ihr freigekauft seid. Das Blut des Lammes ist für euch sozusagen das Lösegeld gewesen. Ein kostbares Leben, ein kostbarer Preis, mit Gold und Silber nicht aufzuwiegen. In einer Welt, in der alles um Gold und Silber sich dreht, wo es um Mengen von Gold und Silber geht, wo alles nur um des Geldes willen gerichtet und ausgerichtet wird, wo das Einzige, was zählt, Geld und Ansehen und Macht ist, kommt Petrus und sagt, mit diesem vergänglichen Plunder, wenn ihr so wollt, da seid ihr nicht gekauft worden. Sondern der Preis, der für euch bezahlt worden ist, ist ein kostbarer. Der Preis, der für euch bezahlt worden ist, ist das Blut des Lammes. Mit dem seid ihr freigekauft. Das wisst ihr doch. Petrus erinnert die Leute an das, was sie wissen. Haben die das vergessen? Nicht unbedingt, aber er rückt sozusagen, wie im Alltag des Lebens in der Küche oder des Wohnzimmers, irgendwann muss man die Möbel nochmal wieder so richtig hinstellen und wieder aufräumen, damit wieder alles ordentlich aussieht. Er rückt in ihrem Alltag des Lebens das, was wesentlich ist, wieder an den Mittelpunkt ihres Bewusstseins und sagt, denkt daran, Christus hat euch erlöst. Und dann ermutigt er sie zu Entscheidungen in ihrem Leben. Wachsen und reifen als Christ hat etwas damit zu tun, dass ich Entscheidungen treffe und mir Prioritäten setze. Nun gibt es Prioritäten, die man sich setzt, die kann man erreichen und manche sind halt unerreichbar. Die Prioritäten, die Petrus hier anspricht, die sozusagen die Eckpunkte des Lebens, die er realisiert haben will, die spricht er an, weil sie bedeutsam sind und weil er weiß, die sind auch erreichbar. Nicht im Sinne eines Perfektionismus, aber sie sind für die Lebensgestaltung und das Verhalten des Menschen mit anderen von wesentlicher Qualität. Das Erste, was er sagt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ich finde das immer so herrlich, wenn dann solche wunderbaren Bilder kommen. Umgürtet euch die Lenden eurer Gesinnung. Damit euch die Hosen nicht rutschen, macht einen Gürtel drum. Man könnte auch so humorvoll sagen, mit gerutschten Hosen lässt sich nicht gut laufen. Kann man ja mitunter auch bei den jungen Leuten heute so sehen. Umgürtet eure Lenden. Wer seine Hose hochzieht und sie umgürtet, kann besser laufen. Umgürtet eure Lenden, und zwar der Gesinnung. Seid mit eurem Denken gut zu Fuß, sagt er. Seid mit eurem Denken gut zu Fuß. Strengt euch an, denkt in eurer Gesinnung nach. Gesinnung bedeutet eigentlich das, was hinter dem Denken steht. Das, was sozusagen Grundlage meines Denkens wird. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Petrus macht deutlich, wenn Christus euch erkauft hat mit seinem Blut, dann ist es für euch wichtig, wenn ihr unterwegs seid, dass ihr euch klar macht, ja, seid nüchtern, strengt euch an in eurer Lebensgestaltung ohne weiteres, aber denkt daran, ihr braucht die Gnade und die Vergebung Jesu Christi für euer Leben. Ihr Lieben, und das finde ich immer so faszinierend, es ist ja sowas von ärgerlich, wer ein bisschen Ehrgeiz in sich hat, wer irgendwie was sein möchte, hat immer wieder damit zu tun, dass der Herr Jesus sagt, es geht um Gnade. Hast du nett gemacht, aber es geht um Gnade. Wir können es noch so anstrengen, wir können es noch so sehr versuchen. Am Ende merken wir, es reicht nicht. Ich komme immer wieder an einen Punkt, wo ich sagen muss, Herr Jesus, hilf mir, ich habe es verdattelt. Vergib mir, da war ich neben der Kappe. Tut mir leid, habe ich wieder vergessen, schon wieder nicht dran gedacht. Seid nüchtern und setzt auf die Gnade. Es ist also nicht irgendwie Sentimentalität zu sagen, ach, ich vertraue auf die Gnade, sondern es ist vielleicht auch harte Selbsterkenntnis. Ernüchternde Selbsterkenntnis. Sozusagen der Rausch der persönlichen Besoffenheit, bin ich toll, ich kann's, ich mach's, ich schaff's, der verfliegt, seid nüchtern. Macht euch klar, ihr könnt euch nicht selbst in den Himmel heben. Ihr braucht die Gnade, ihr braucht einen, der euch eure Schuld vergibt. Anders geht es nicht. Seid nüchtern, Darum geht es. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Okay? Also sagen wir, Herr Jesus, ja, ich vertraue dir. Ich setze meine Hoffnung ganz auf dich. Und dann schreibt Petrus etwas anderes noch. Das hat er zweimal in dem Text, nämlich als Kinder des Gehorsams richtet euch nicht nach den Lüsten, die euch früher zu eurer Unwissenheit beherrschten, sondern wie jener heilig ist, der euch berufen hat, so sollt auch ihr heilig werden in eurem Wandel. Nun gibt es ja in Deutschen sozusagen so eine Volksvorstellung von Heiligkeit, die ist sündlos, rein, vorbildlich. Das sind dann doch die 3,5 bis 12 Leute, die irgendwie es 100% geschafft haben. Aus eigener Kraft natürlich dann wieder. Nein, das heißt es nicht. Heilig heißt eigentlich nur ausgesondert für. Lebt für Gott. Lebt für Gott. Lebt nicht mehr für euch selbst. Habt nicht mehr als Fokus eures Lebens eure Selbstverwirklichung im Sinne von größer, weiter, besser, schöner, ich bin dabei, ich bin ganz vorn. Lebt für Gott. Seid unterwegs mit dem, was zu euch gehört, für Gott. Macht euch klar, was das bedeutet. Macht euch klar, seid nüchtern, ihr braucht die Gnade. Macht euch klar, euch wird es nicht immer so gelingen, wie ihr das möchtet. Deshalb braucht ihr die Gnade, aber macht euch klar, euer Fokus, in dem ihr steht und für den ihr lebt, ist Gott. Ihr lebt für Gott, seid heilig. So wie Christus, so wie Gott heilig ist. Das ist die Richtschnur. Und dann kommt die knallharte Konkretion in Vers 22. Die ihr nun, haben wir es wieder, eure Seelen im Gehorsam gegen Christus Jesus, gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt. Wer Gott liebt, so schreibt Johannes an seine Gemeinden, wer Gott liebt, soll seinen Bruder lieben. Keiner kann sagen, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder. Die Nagelprobe, um die es ihr also geht, ist sozusagen, wenn ihr erlöst worden seid, wenn ihr die Gnade braucht, wenn ihr ausgerichtet seid, wirklich und ausgesondert seid, für Gott zu leben, erste Nagelprobe in diesem Brief ist dann sozusagen, lebt in ungeheuchelter Bruderliebe, gereinigt gegeneinander, liebet einander beharrlich aus reinem Herzen. Ein Aufgabengebiet, das sich sozusagen damit auftut für geistliches Reifen ist, wie ordne ich, wie strukturiere ich, wie lebe ich, wie bewerte ich meine Beziehung zu den Geschwistern in der Gemeinde? Wie gehe ich mit Menschen um oder umgehe ich sie? Wir sind da trickreich in der Art, wie wir miteinander verfahren. Petrus macht deutlich, ich möchte, dass ihr eure Seelen, eure Herzen, euer Innerstes, dass ihr in eurer Haltung untereinander, miteinander zugewandt seid, unverstellt, ungeheuchelt, nicht mit Gedanken der Erniedrigung, der Verachtung, wirklich bemüht, bleibend einander zu lieben. Tja, und da fällt mir dieses störende Wort auf, vom Gehorsam. Wisst ihr, womit wir eingestiegen sind? Was wisst ihr? Was wissen wir? Und vieles von dem, was wir wissen, wird nur in die Tat umgesetzt, wenn wir es tun. Mit all dem, was zum Gehorsam gehört. Das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer schön, das ist nicht immer emotional wunderbar und toll. Das ist manchmal knirschenden Zähnen mit, naja, meinetwegen. Aber es ist ausgerichtet am Ziel. Es macht sich klar, ich habe einen Preis, für mich ist ein Preis bezahlt worden, der macht es wert, dass ich mir Mühe gebe. Ich bin erlöst, ja. Ich habe Gnade von Gott, dass es mir gelingt, dass er mir Kraft gibt, dass er mich ermutigt. Wenn es daneben geht, kann ich nochmal versuchen. Ich darf es üben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut für dich ist. Gottes Wort halten, Liebe üben. Üben, aufstehen, nochmal versuchen. Weiter da dranbleiben, beharrlich sein. Wir wissen, dass die Einübung guter Gewohnheiten, das haben Psychologen rausbekommen, Einübung guter Gewohnheiten braucht 3 Monate. Also bleib dran, immer wieder neu, gib nicht auf. Reifen. Es hat uns einen Preis gekostet, nämlich Christus hat uns bezahlt und es wird uns auch einen kleinen Preis kosten, dass wir Gehorsam und Beharrlichkeit üben. Dass wir da dranbleiben. Geht Gott die Gnade aus? Nein. Geht Gott die Liebe aus? Nein. Hört denn dann das Üben und das Dranbleiben einmal auf? Nein. Erst wenn wir im Himmel sind. Und dann wird er abwischen, alle Tränen. Tränen des Scheiterns, Tränen des Zerbruchs, Tränen des Elends, Tränen des Leids. Im Himmel wird einmal alles anders werden. Aber so lange dürfen wir hier auf der Erde fröhlich üben, dürfen wir hinfallen, aufstehen, die Krone richten, weiterlaufen. Wir dürfen es versuchen, wir dürfen es neu wagen. Wir dürfen uns den Petrus zu Herzen nehmen, der uns ermutigt, denkt daran, ihr seid mit einem teuren Preis erkauft. Und weil das so ist, richtet eure Gesinnung aus an dem, was zählt, was wesentlich ist. Und dann lebt, nicht so wie früher, sondern lebt in der Gnade für Gott, immer wieder neu bemüht, das, was er an euch aufgewandt hat, weiterzugeben und zu bewähren im Umgang mit Geschwistern, die um euch sind. Und dann? Ich glaube, dann werden wir entdecken, wie sich Atmosphäre verändert und wie wir uns verändern. Und wie so etwas in mein Leben kommt, wo ich vielleicht in, sagen wir, 3 oder 4 Jahren, wenn ich noch einmal frage, ne, seid ihr gereift, wo ihr sagt, ja, deine ärgerlichen Predigten über das geistliche Reifen und Wachsen haben mich so auf die Palme gebracht, dass ich mich angefangen habe zu verändern. Es war nicht leicht, aber es war wirksam. Und wenn es so wäre, Halleluja, dann hat es sich ja gelohnt. Amen.